Eines Morgens hing ein fremdartiger Geruch in der Luft, und das Schiff machte seltsame Bewegungen. Statt wie bisher auf und ab über die Wellenberge zu stampfen, schaukelte es lebhaft von einer Seite auf die andere. Lyra war eine Minute nach dem Aufwachen an Deck und starrte begierig dem Land entgegen. Was für ein ungewohnter Anblick nach all dem Wasser! Denn obwohl sie nur wenige Tage auf See verbracht hatten, hatte Lyra das Gefühl, sie wären monatelang unterwegs gewesen. Unmittelbar vor dem Schiff ragte ein Berg mit grünen Hängen und schneebedecktem Gipfel auf. An seinem Fuß lag eine kleine Stadt mit einem Hafen. Zu sehen waren Holzhäuser mit spitzen Dächern, der Turm eines Bethauses, Hafenkräne und Schwärme kreisender, schreiender Möwen. Es stank nach Fisch, vermischt mit Gerüchen vom Festland wie Kiefernharz, Erde, einem Geruch nach Tieren und Moschus und noch etwas Kaltem, Leerem und Wildem, vielleicht Schnee. Es war der Geruch des Nordens. Seehunde tollten ums Schiff herum und streckten ihre Clownsgesichter aus dem Wasser, bevor sie lautlos wieder untertauchten. Der Wind, der die Gischt von den weißen Schaumkronen der Wellen wehte, war eisig und drang durch jede Ritze in Lyras Wolfspelz. Bald schmerzten ihre Hände und ihr Gesicht war taub vor Kälte. Pantelämon wärmte ihr zwar als Hermelin den Hals, aber es war trotzdem zu kalt, um lange untätig draußen herumzustehen, selbst wenn man dabei Seehunde beobachtete. Und so ging Lyra unter Deck, aß im Salon ihren Haferbrei und sah zum Bullauge hinaus. Im Hafen war das Wasser ruhig, und als sie an dem wuchtigen Wellenbrecher vorbeifuhren, hatte Lyra plötzlich Gleichgewichtsstörungen, weil jede Bewegung fehlte. Gespannt beobachteten sie und Pantelämon, wie sich das schwerfällige Schiff zentimeterweise der Kaimauer näherte. In der folgenden Stunde waren alle mit Vorbereitungen für die Landung beschäftigt. Das Maschinengeräusch ging in ein gedämpftes Brummen über und Befehle und Fragen wurden gebrüllt, Taue durch die Luft geschleudert, Gangways heruntergelassen und Luken geöffnet. »Komm, Lyra«, sagte Vater Karum schließlich. »Hast du alles gepackt?« Lyras wenige Sachen waren gepackt, seit sie aufgewacht war und Land gesehen hatte. Sie brauchte nichts weiter zu tun, als die Einkaufstasche aus der Kabine zu holen, und schon war sie fertig. An Land machten sie und Vater Karum sich als erstes auf die Suche nach dem Haus des Hexenkonsuls. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Die Häuser der kleinen Stadt drängten sich um den Hafen, und die einzigen größeren Gebäude waren das Bethaus und das Haus des Gouverneurs. Der Hexenkonsul wohnte in einem grün gestrichenen Holzhaus mit Blick aufs Meer. Als sie an der Tür läuteten, tönte die Glocke schrill durch die ruhige Straße. Ein Diener führte sie in einen kleinen Salon und brachte ihnen Kaffee. Bald darauf trat der Konsul ein und begrüßte sie. Er war ein beleibter Mann mit rosiger Gesichtsfarbe, er trug einen schlichten dunklen Anzug und hieß Martin Lanselius. Sein Dämon war eine kleine Schlange, genauso tiefgrün wie die Augen des Konsuls, die das einzig Hexenähnliche an ihm waren, obwohl Lyra gar nicht genau wusste, wie sie sich eigentlich eine Hexe vorgestellt hatte.
»Was kann ich für Sie tun, Vater Karum?« fragte er.
»Zweierlei, Dr. Lanselius. Erstens liegt mir viel daran, mich mit einer Hexe in Verbindung zu setzen, der ich vor Jahren in den Fens von East Anglia begegnet bin. Sie heißt Serafina Pecala.« Dr. Lanselius notierte sich etwas mit einem silbernen Stift.
»Wie lange liegt diese Begegnung zurück?« fragte er.
»An die 40 Jahre. Aber ich glaube, dass sie sich daran erinnert.«
»Und Ihr zweites Anliegen?«
»Ich vertrete mehrere ägyptische Familien, die Kinder verloren haben. Wir haben Grund anzunehmen, dass es eine Organisation gibt, die diese Kinder, unsere und andere, entführt und in den Norden bringt. Den Grund kennen wir nicht. Ich wüsste gern, ob Sie oder Ihr Volk von solchen Vorgängen gehört haben.«
Dr. Lanselius nippte am Kaffee. Seine Miene war höflich.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass uns derartige Unternehmungen zu Ohren gekommen sind. Verstehen Sie aber bitte, dass die Beziehungen zwischen meinem Volk und den Nordländern überaus herzlich sind und ich mir nicht erlauben darf, sie aufs Spiel zu setzen.«
Vater Karam nickte, als könne er das sehr gut verstehen.
»Natürlich. Und ich brauchte Sie auch gar nicht darum zu bitten, wenn ich die Informationen auf einem anderen Weg bekommen könnte. Aus diesem Grund habe ich zuerst nach der Hexe gefragt.«
Jetzt war es an Dr. Lanzelius, verständnisvoll zu nicken. Lara sah diesem hin und her erstaunt und bewundernd zu. Unter der Oberfläche der Worte spielten sich die verschiedensten Dinge ab, und sie merkte, dass der Hexenkonsul einen Entschluss fasste.